herzlich willkommen bei Redselig, dem theologischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen und gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und Expertinnen. Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen, heute hören Sie eine neue Stimme. Mein Name ist Verena Klein, ich arbeite seit knapp 4 Jahren als psychologische Fachkraft für die Stiftung und freue mich jetzt auch erstmals mit Stimme Teil dieses Podcasts zu sein. Heute sprechen wir in einer Zusatzfolge über ein Thema, das oft im Verborgenen bleibt, obwohl es wirklich sehr viele Menschen betrifft, und zwar das Thema Einsamkeit. Meine heutige Gesprächspartnerin kennt das Thema Einsamkeit aus mehreren Perspektiven. Frau Dr. Claudia Kotzjucki ist oder war bis vor kurzem Vorstandsvorsitzende der Deutschen Depressionsliga, selbst seit ihrer Jugend an Depressionen erkrankt und hat zudem als Angehörige viele Erfahrungen gesammelt. Bedeutet, Sie bringen heute einen reichen Erfahrungsschatz mit, beruflich wie auch persönlich, und haben uns auch bereits bei unserer Veranstaltung im Oktober bei der Köln-Bonner Woche für seelische Gesundheit auf dem Podium zum Thema Einsamkeit unterstützt. Frau Kotzjucki, stellen Sie sich doch gerne selbst nochmal vor.
Ja, sehr gerne. Hallo Frau Klein und hallo auch an alle, die zuhören. Ich freue mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben, dass ich zu dem Thema auch hier in dem Podcast Gast sein darf. Sie haben es gerade schon beschrieben, aus betroffenen Sicht, also ich gucke nicht drauf als Ärztin oder Therapeutin, sondern aus meiner ganz persönlichen Lebensgeschichte als Angehörige und auch Betroffene von psychischen Erkrankungen, unter anderem Depressionen, also da sind auch Panikerstörungen, soziale Ängste, ADHS, also das sind auch Traumageschichten, die dann natürlich auch auf Einsamkeitsgefühle durchaus auch eine Auswirkung haben können, und da schaue ich dann vor dem Hintergrund gerne mit drauf mit Ihnen.
Okay, also gucken wir heute sehr breit auf das Thema, was ja sicherlich auch gut für unsere Zuhörenden ist. Dann kann jeder so ein bisschen was für sich mitnehmen.
Genau,
ja, Einsamkeit ist ein schwieriges Thema, über das viele gerne nicht gerne sprechen. Was bedeutet denn Einsamkeit für Sie ganz persönlich?
Ja, zum einen ist es natürlich kein schönes Gefühl. Also es ist für mich etwas wie nicht verbunden sein. Also etwas, was ich bezogen auf andere Menschen fühle, ein negatives Gefühl. Es fehlt an vielleicht gemeinsamen Zielen mit anderen. Es ist ein Gefühl für mich von vielleicht auch manchmal nicht gewollt sein, nicht dazu zu gehören. Ein Gefühl von irgendwo falsch sein oder nicht unterstützt werden. Hilflos sein, also gefühlte Hilflosigkeit, sage ich mal, und nicht so zu wissen, wohin. Und was mir auch im Laufe der Zeit ganz bewusst geworden ist, was jetzt in den letzten Monaten und Jahren auch ein ganz wichtiger Punkt war, mit mir selbst nicht verbunden zu sein oder die Suche nach der Verbundenheit zu mir. Und dass das auch ein ganz großer Dreh- und Angelpunkt ist in der Lösung, wie ich aus bestimmten Einsamkeitsgefühlen in verschiedenen Kontexten rauskomme. Das ist so ein Punkt. Und ja, und was ich für mich auch so entdecke, ist, dass ich Einsamkeit eben nicht als alleine sein empfinde, sondern es kann ja auch einen positiven Aspekt haben, dass es ja auch schön ist, sich mal alleine zu beschäftigen, dass man da gar nicht unbedingt zwangsweise das Gefühl hat, man ist einsam, sondern man tut was für sich, ich mache vielleicht kreativ irgendwas, aber dass Einsamkeit eben doch negativ konnotiert ist. Und das ist für mich eben auch so im persönlichen Empfinden. Das würde ich ganz klar abgrenzen.
Genau, wie Sie sagen, ist ja manchmal vielleicht auch schambesetzt, dann zu sagen, ich fühle mich einsam.
Genau.
Jetzt haben Sie gerade schon aufgegriffen, Einsamkeit versus Alleine sein. Sind ja zwei verschiedene Sachen, die wir nochmal abgrenzen wollen. Da würde ich gerade nochmal hinzufügen, Alleine sein ist ein objektiver Zustand, heißt, man ist physisch ohne andere Menschen wirklich alleine. Das kann aber, wie Sie gerade gesagt haben, sehr bewusst gewählt sein und auch sehr erfüllend sein teilweise für Menschen.
Durchaus, ja.
Genau, und Einsamkeit, wie Sie gerade beschrieben haben, ist eben ein subjektives Gefühl, kann wirklich sehr unangenehm und schmerzhaft sein, und ist eben eine Diskrepanz zwischen sozialen Kontakten oder auch Verbundenheit, die man hat und eben, was man sich wünscht. Also kurz gesagt vielleicht, man kann alleine sein, ohne einsam zu sein, und einsam sein, ohne alleine zu sein. Genau, um das nochmal so abzugrenzen. Ja, wir haben am Anfang ja schon von Ihnen gehört, dass Sie schon verschiedene Rollen in Ihrem Leben auch eingenommen haben, sei es Akademikerin, Künstlerin, betroffene Angehörige oder auch Vorsitzende eines betroffenen Verbandes. Welche Rolle spielte denn Einsamkeit in diesen unterschiedlichen Lebensphasen für Sie?
Ja, dazu kommen dann ja auch noch die privaten Rollen, die dann ja auch noch da sind als Kind, als Tochter, als Mutter, so. Das sind ja dann auch Phasen, in denen man sich durchaus alleine oder einsam fühlen kann. Es war so, dass es immer Zeiten und Umgebungen gegeben hat, wo ich mich einsam gefühlt habe. Das wird mir aber jetzt zum Teil auch erst bewusst, wo ich dann denke, okay, da habe ich anscheinend gar keine Verbindung, gar keine Verbundenheit gehabt. Und das waren ganz viele Phasen, auf die ich so zurückblicke, in denen ich doch inmitten von anderen Menschen stand. Also, dass ich einfach in einem Familienverbund, in einem Sportverbund, also in einer Mannschaft oder im Klassenverband oder so, mich doch nicht dazugehörig gefühlt habe. Ich weiß nicht, ich hatte das in einem Text verarbeitet, da habe ich so eine kleine Zeile draus, wenn ich die erzählen darf.
Gerne.
Das ist dieser Teil, ich glaube, der fasst das ganz gut zusammen, was für ein Grundtenor das so ist. Ich war nie einsamer als da, wo ich inmitten stand, als Teil von etwas, das ich doch nicht war, als Teil vom Draußen, abseits, höchstens Teil vom Rand. Also, dass andere Menschen da sind, aber dass ich trotzdem das Gefühl habe, ich gehöre nicht dazu. Und das hatte ich in vielen dieser Lebensphasen, dass ich das dachte und fühlte, dass ich mich da falsch gefühlt habe.
Genau, um die Zuhörenden kurz abzuholen, auf unserer Veranstaltung hatten Sie ja einen Poetry Slam vorgetragen.
Genau,
einen Text. Da war der Text nämlich drauf und war auf total positive Resonanz gestoßen und total viele haben sich dadurch verstanden gefühlt. Und nachher kam ja auch bei unserer Veranstaltung die Rückmeldung, dass genau das, sie sind inmitten von Leuten und fühlen sich einsam, sogar manchmal noch schlimmer ist, als sich einsam zu fühlen und wirklich alleine zu sein. Was ich jetzt nochmal spannend fand, in den Momenten, wo Sie das dann gespürt haben, haben Sie das auch dann wirklich da schon so wahrgenommen oder erst im Nachhinein, dass Sie sich einsam gefühlt haben, wenn diese Phase vielleicht schon wieder vorbei gewesen ist?
Also ich kann das jetzt ein bisschen zuordnen. In verschiedenen Phasen dachte ich, das ist vielleicht Teil der depressiven Erkrankung, dass ich einfach keinen Zugang habe zu anderen Menschen. Das ist tatsächlich ja dann auch in ganz akuten Phasen auch immer so, dass man ja auch zu sich selbst irgendwie keinen guten Zugang hat und auch nicht so andocken kann, auch emotional nicht mit anderen so grundlegend. Aber rückblickend habe ich dann schon das Gefühl gehabt, ich suche da eine Verbundenheit, eine Zugehörigkeit und die passte aber im Nachhinein betrachtet gar nicht. Das heißt, ich war auf der Jagd nach etwas, was im Nachhinein gar nicht zu mir passte. Also dass vielleicht auch so ein Gedanke jetzt da ist, genau zu gucken, was brauche ich, welche Menschen brauche ich um mich herum und zu gucken, wonach suche ich und dem dann zu folgen und nicht einfach sich dann davon übermannen zu lassen, oh Gott, ich fühle mich einsam, ich gehöre nicht dazu, wenn sich doch herausstellen kann, es ist eigentlich gar nicht die richtige Gruppe, es ist nicht die richtige Ansprache von Menschen, die mich sowieso dann auch nicht verstehen und vielleicht bin ich besser an einem anderen Punkt, in einem anderen Kontext aufgehoben. Und diese Erkenntnis ist dann ja auch gut zu treffen und dann geht das Einsamkeitsgefühl in dem Punkt dann vielleicht auch weg.
Ja.
Das erledigt sich dann manchmal.
Genau, da gehört ja auch der Punkt, den Sie zu Beginn genannt haben, Verbundenheit mit sich selber. Einfach erstmal auch zu erkennen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, wie geht's mir eigentlich gerade? Das ist ja auch ein spannender Punkt. Und es hat bei Ihnen, wie Sie sagen, ja auch gedauert. Das kam ja nicht einfach so dann. Dann fände ich total spannend, wie sind Sie denn dahin gekommen, dass Sie das dann spüren konnten und wissen konnten, was brauchen Sie gerade oder was sind überhaupt Menschen oder auch Menschengruppen mit vielleicht auch Bedürfnissen, Interessen, die zu Ihnen passen?
Das hat sich eigentlich tatsächlich erst durch die sehr intensive Therapie gegen Depressionssymptome ergeben. Also dass tatsächlich dann Fragestellungen, Reflexionen kamen. Ich eher auch angeleitet wurde und geübt habe, nach meinen Bedürfnissen zu gucken, zwischendurch innezuhalten, was brauche ich jetzt und was brauche ich generell und dann auch zu sehen, wie komme ich dahin, wie setze ich mich für mich ein, wie grenze ich mich ab, mit ganz viel Üben, also in den letzten Jahren eigentlich erst.
Ja, es ist wirklich ein langer
Prozess. Das ist ein langer Prozess, wirklich.
Auch für alle Zuhörer, vielleicht ganz interessant, das ist nichts. Man kann natürlich täglich was tun und auch in kleinen Schritten tun, wo man einfach Geduld braucht, was einfach eine Zeit lang dauern kann auch. Und ich fand ja auch interessant, Sie haben jetzt schon das Thema Depression und auch andere Erkrankungen angesprochen, wirklich mal das Thema Einsamkeit auch zu beleuchten. Kann natürlich auch außerhalb von psychischen Erkrankungen passieren, dass man sich so fühlt, aber natürlich auch im Rahmen dessen. Und es zeigt sich ja auch vermutlich bei jedem Störungsbild irgendwie anders. Vielleicht können Sie auch da noch ein bisschen drauf eingehen, auf Ihre Erfahrung von sich selber oder auch von als Angehörige, wie Sie das da empfinden, also auch wie sich das bei verschiedenen Erkrankungsbildern zeigen kann.
Es ist bei mir sehr, wenn ich auf meinen Kontext gucke, natürlich ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten, dass ich jetzt schaue, kommt das jetzt eher, dass ich mich in einer Lernumgebung durch ADHS-Strukturierung eher fehl am Platze fühle, weil alle anderen anders lernen als ich oder anders an Problemlösungen herangehen, fühle ich mich da falsch. Das heißt aber nicht, dass ich mich notwendigerweise einsam fühlen muss. Es ist so, dass in der Depressionserkrankung schon auch die Gefühle von Einsamkeit bei mir zumindest sehr stark sind, weil ich das Gefühl habe, ich kann nicht andocken, ich habe keinen emotionalen Zugang, auch wenn ich das möchte. Manchmal bin ich dann aber auch so von mir selber weit weg, dass das auch gar nicht jetzt meine erste Überlegung ist, dass ich das jetzt erreichen muss, sondern da bin ich einfach mit alltäglichen Dingen, mit Überleben, mit durch den Alltag kommen beschäftigt, anstatt dass ich jetzt denke, oh, ich brauche jetzt eine riesen innige Bindung zu jemandem. Das ist nicht in der Liste ganz oben.
Ja, das sind andere Dinge.
Da sind andere Dinge einfach, genau.
Ja, ja. Ja, muss man ja auch mal so klar sagen. Also es ist ja auch statistisch so, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen 2 bis 3-mal häufiger als andere Menschen von Einsamkeit einfach berichten. Genau wie chronische Einsamkeit erhöht ja auch das Risiko für Depressionen. Das ist ja so ganz spannend, weil das oft so ein Teufelskreis ist. Also zum Beispiel Einsamkeit kann Depressionen auslösen, eben auch andersrum. Dann würde Depression zum Beispiel zu sozialem Rückzug führen, Rückzug wieder zu Einsamkeit. Das verstärkt ja die Depression. Also das stelle ich mir teilweise auch sehr schwierig, aus diesem Teufelskreis wieder rauszukommen. Und da eben, wie Sie gesagt haben, kann ja zum Beispiel einfach Therapie auch ein wichtiger Baustein sein.
Genau, gerade wenn man in einer Depressionsphase steckt, also bei mir ist das chronifiziert, das ist jetzt was, da versuche ich eben mit zu leben, aber wenn man jetzt in einer Phase ist und denkt, okay, das wird, wann wird es besser, wie wird es besser, kann mir jemand helfen, viele haben dann ja auch in der schweren Phase den Gedanken, mir kann einfach niemand helfen und dann ist ja auch dieses Hilflosigkeitsgefühl, von dem ich anfangs sprach, dieses sich alleine fühlen, nicht weiterzukommen, nicht wissen, wie ich wohin komme und das Gefühl haben, mir kann niemand helfen, auch wenn da andere sind, die mir helfen. Und es gibt ja oft viele Angebote, auch von Angehörigen, sag, wenn du was brauchst, ich unterstütze dich, ich helfe dir, ich bin an deiner Seite und trotzdem ist das Gefühl da, ich bin einsam, weil ich das Gefühl habe, mir kann da nichts helfen. Was natürlich jetzt ein sehr subjektives Gefühl ist, was die Krankheit einem vorgaukelt. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Aber es ist halt da und das lässt sich nicht wegdiskutieren. Das Gefühl ist eben da.
Ja, ja, absolut. Und gerade da geht es ja auch um das Thema Selbstwirksamkeit. Also wie Sie gerade schon gesagt haben, man sich so hilflos fühlt und das Gefühl hat, es bringt alles sowieso nichts. Jetzt haben wir ja schon den Baustein Therapie angesprochen, was ja schon was Großes ist. Es gibt sicherlich ja auch Personen, die empfinden Einsamkeit jetzt gar nicht so unbedingt erstmal in einem Rahmen von einer psychischen Erkrankung. Was wären denn noch so kleine Faktoren, wo Sie sagen könnten, da kann man auch vielleicht im Alltag irgendwie andocken oder auch vielleicht größer gedacht in der Gesellschaft, was wir einfach tun können oder was jetzt auch unsere Hörenden tun können, um gegen Einsamkeit einfach anzugehen?
Es gibt ja natürlich auch immer Möglichkeiten, andere Menschen zu treffen. So, wenn ich das Gefühl habe, mir fällt zu Hause die Decke auf den Kopf, da ist niemand, ich habe auch kein Umfeld, ich habe keine Freunde in Besuchsnähe, die auf den Kaffee mal vorbeikommen. Oder es gibt ja auch Menschen, die einfach ein ganz, ganz, ganz reduziertes soziales Umfeld vor Ort auch tatsächlich haben. Aber es kann vielleicht auch manchmal eine kleine Sache sein, tatsächlich rauszugehen und unter Menschen zu gehen, einfach um das Gefühl zu haben, ich bin nicht alleine auf der Welt, einfach um so diesen Realitätsabgleich zu haben und nicht den Bezug zur Realität zu verlieren. Das kann für jemanden hilfreich sein, dann einfach auch sich in einen Café zu setzen. Es kann aber auch sein, dass genau das kontraproduktiv wäre, wenn ich da sitze und denke, naja, die haben alle jemanden, mit dem sie da sind und fühlen sich dann erst recht einsam, weil sie eben alleine da sind. Da ist dann eben halt auch diese Unterscheidung, was Sie vorhin sagten, fühle ich mich alleine oder mache etwas alleine und das ist aber gut, das tut mir gerade gut, es ist eine Mutprobe für mich und es ist schön, ich habe mir erkämpft einen freien Nachmittag, ich kann einfach mal jetzt von zu Hause raus und darf ganz in Ruhe eine Stunde hier sitzen und Kaffee trinken Oder ist es wirklich, ich fühle mich einsam? Da wird auch diese Unterscheidung nochmal ganz deutlich, glaube ich.
Ja, genau, die selbstgewählte Einsamkeit.
Genau.
Ja. Was ja auch nochmal spannend ist, was Sie jetzt gerade sagten, rausgehen. Es gibt ja auch inzwischen das ganz große Thema Digitalisierung.
Ja,
und das
ganz
ist
spannend,
ja auch sehr spannend, obwohl wir immer digitaler werden. Wir können theoretisch innerhalb von 24 Stunden einmal um die Welt fliegen, fühlen sich die Menschen immer einsamer. Sehr, sehr spannend. Wie stehen Sie denn zum Thema Digitalisierung oder auch digital zum Beispiel Kontakt aufbauen? Ich meine, da gibt es ja auch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ist das eine gute Option für viele Menschen?
Das geht, glaube ich, auch in zwei Richtungen. Also die Digitalisierung, die kann Einsamkeit fördern. Also dadurch, dass ich dann einfach eben nicht mehr rausgehe und mich nur noch vor den Rechner setze und virtuell und da auch den Bezug so zur Realität verliere, das kann in die Richtung wirken. Es kann aber auch dazu wirken, dass Menschen, die sich sonst nicht trauen würden, mit anderen zu kommunizieren oder auch vielleicht körperliche Einschränkungen haben, gar nicht rauskämen oder bei denen die Freunde irgendwo in anderen Städten verteilt sind oder die Familie irgendwo in der Welt verstreut ist, die sonst gar keine andere Möglichkeit hätten, als über diese Form Kontakt aufzunehmen. Für die ist das eine tolle Möglichkeit.
Ja.
Und wir haben zum Beispiel auch jetzt in der Deutschen Depressionsliga verschiedene virtuelle Selbsthilfegruppen gegründet, bei denen die Treffen, wie gesagt, virtuell sind und aber Menschen da zusammenfinden können, die eben aufgrund ihrer Erkrankung vielleicht eine ganz große Hemmschwelle gerade haben, rauszugehen. Also sie würden wahrscheinlich jetzt gerade nicht rausgehen in eine Präsenz-Selbsthilfegruppe oder sie leben auf dem Land, JWD, irgendwo und kämen da sowieso nicht hin oder haben Einschränkungen, soziale Ängste, wie auch immer. Und die können sich bundesweit miteinander austauschen. Die haben Menschen, die einen ähnlichen Hintergrund haben, die auch mit dieser Erkrankung jeden Tag kämpfen. Sie können sich Tipps holen, sie können sich austauschen. Die Möglichkeiten bestünden nicht, wenn es die digitale Welt nicht gäbe. Also es ist beides in beide Richtungen denkbar, dass es positive Folgen hat oder eben auch negative.
Ja, ist einfach auch eine Frage vielleicht, wie man das für sich nutzt. Ich sag mal, so eine Selbsthilfegruppe auch online ist ja auch eher ein geschützter Rahmen, wo vielleicht auch Personen sind, die vielleicht auch Unsicherheiten haben, was vielleicht auch ein bisschen moderiert sein kann. Also kann das ja eine super Möglichkeit auch sein, da mal einfach zu gucken, ob das was für einen sein könnte. Da gibt's ja auch ganz verschiedene Gruppen. Also ob man jetzt zum Beispiel über ein Thema, wir haben das gleiche Störungsbild, bondet oder irgendwie über das Bild irgendwie guckt. Wir haben ein gleiches Interesse. Das ist bei Ihnen ja auch sehr interessant. Sie haben ja auch gesagt, Kreativität ist bei Ihnen ja ein großer Punkt.
Genau.
Deswegen auch vielleicht da ganz interessant. Es gibt ja auch viele kreative Möglichkeiten, gegen Einsamkeiten anzugehen. Wie hat Ihnen Kreativität dabei geholfen, Einsamkeit zu reduzieren?
Also zum einen ist es so, dass ich ja verschiedene Themen zu seelischer Gesundheit zum Beispiel in Texten oder in Lesebühnenprogrammen oder so aufarbeite und dann kommen Rückmeldungen von Menschen, denen es genauso geht und dadurch entstehen Kommunikation, es gibt Verbundenheit, Menschen, die Ähnliches empfinden oder sagen, ich habe da keine Worte für, ich finde, du hast da Worte für gefunden, man tauscht sich dann darüber aus, also das ist so eine Möglichkeit. Jetzt ganz konkret in Vorbereitung auf diesen Präsenztermin, diese Veranstaltung, die wir im Oktober gemeinsam hatten, wo ich zu Gast war, da habe ich mich eben auf das Thema vorbereitet und dann waren einfach zig Aspekte da, wo ich dachte, okay, dann mache ich da jetzt einen literarischen Text raus und habe dadurch reflektiert und habe dadurch einen Fokus gefunden, mich über etwas auseinanderzusetzen, ein Stück selbst weiterzukommen in meiner Persönlichkeitsentwicklung und Verbundenheit aber auch mit anderen zu schaffen durch das, was ich da tue. Und das hilft dann auch sowohl mir als manchmal eben auch den anderen dann aus dieser Einsamkeitssituation so ein bisschen rauszufinden. Also, dass es sich nicht so anfühlt, zumindest, genau.
Ja, ist ja in vielen Situationen das einfach aufschreiben. Man sagt ja auch Journaling,
Tagebuchschreiben,
Dinge einfach sind zu verarbeiten, eben mit der Stimme, sei es in Texten, sei es Gesang. Also, wenn wir dürfen, würden wir auch Ihren Poetry Slam nochmal in den Shownotes dann verlinken,
dass
dann auch andere Zuhörer sich das dann anhören können oder anschauen können. Genau, um vielleicht nochmal auf Ihre Arbeit bei der Deutschen Depressionsliga auch zurückzukommen, da waren wir ja gerade bei den Selbsthilfegruppen auch schon mal. Gibt es da Erfahrungen auch zum Thema Einsamkeit aus Ihrer Arbeit dort, die Sie jetzt hier mit uns oder auch den Zuhörern teilen möchten?
Da ist auch was ganz Spannendes, was mir aufgefallen ist, so in einzelnen Gesprächen waren dann Situationen da, aus denen ich herauslesen konnte, hören konnte oder eben interpretiert habe, dieser Mensch ist vermutlich einsam. Es war niemand dabei, der gesagt hat, ich bin einsam, sondern höchstens, ich habe niemanden, mit dem ich drüber reden kann. Meine Familie wohnt weit weg, ich habe keinen Therapieplatz. Also es war nicht so, dass es wirklich explizit genannt wurde. Das ist einfach vermutlich, weil da auch, wie Sie vorhin ja auch gesagt haben, Scham mit dabei ist. Das ist stigmatisierend. Man empfindet vielleicht ein Stigma, wenn man sagt, ich bin einsam. Und was ich auch denke, wenn man das einmal ausspricht, dann ist es wahrhaftig. Also dann ist es tatsächlich da. Und das ist ja auch verdammt traurig, sich einzugestehen, ich bin einsam, das ist nicht schön. Und wenn man es dann ausgesprochen hat, dann liegt es auf dem Tisch. Und vielleicht ist das auch so ein Hemmschuh, das zu sagen. Ich glaube aber, dass es auch wichtig ist, sich darüber bewusst zu werden, in welcher Situation man sich jetzt befindet. Egal, ob man zu dem Schluss kommt, ich bin einsam oder ich bin nicht einsam, aber einfach so zu gucken, wo stehe ich denn, was ist mein Umfeld, ist das für mich okay so, bin ich zufrieden, was brauche ich eigentlich mehr Menschen? Bei mir ist es jetzt so, ich habe kein großes soziales Umfeld, aber für mich ist es absolut ausreichend. Alles andere würde mich völlig überfordern. Auch, dass ich eben auch aufgrund der Depressionserkrankung, denke ich, einfach auch wirklich Schwierigkeiten habe, soziale Kontakte zu halten. Also selbst mit sehr guten Freunden und Freundinnen schreibe ich ein paar Mal im Jahr und auch nicht sofort. Und das ist einfach klar, aber mehr bräuchte ich auch nicht und mehr wäre mir auch zu viel. Und für jemand anders wäre es aber wichtig, jeden Tag eine Ansprechperson zu haben. Da ist einfach wichtig zu gucken, was passt für jede Person.
Ja, und das für sich ja erstmal rauszufinden, ist ja ein Prozess und dann auch zu kommunizieren sicherlich, dass die Personen das auch einordnen können, wenn sie jetzt länger nichts von ihnen zum Beispiel hören, dass es jetzt nicht daran liegt, weil die Beziehung irgendwie schlecht ist, sondern einfach daran, dass es ihr Rhythmus ist und das für sie so richtig ist. Wie hat denn Ihr Umfeld darauf reagiert, als Sie gesagt haben, auch in Phasen Ihres Lebens vielleicht, Sie fühlen sich einsam?
Das ist eine interessante Frage, weil ich glaube, ich habe das gar nicht geäußert.
Ist ja auch eine spannende Erkenntnis, dass es dann so ist.
Danke, Frau Klein, da haben Sie mich jetzt auch ein Stück weiter gebracht. Also ich glaube, dass tatsächlich in dem Text ich das erste Mal geäußert habe, dass ich einsam war in Phasen. Also dass das tatsächlich noch nie so auf dem Papier stand oder ich das noch nie zu jemandem gesagt habe. Ja. Also dass ich mich alleine oder nicht verstanden gefühlt hatte oder das Gefühl habe, ich bin nicht so in der Verbundenheit, wie ich das gerne möchte. Ja, aber ich glaube, geäußert habe ich das tatsächlich nicht.
Okay, das ist ja auch spannend. Das ist spannend. Auch wirklich spannend. Manchmal ist es ja auch so implizit, dass es dann vielleicht irgendwie so durchkommt, dass man sich irgendwie ein bisschen alleingelassen fühlt. Weil es wäre ja auch mal spannend, das wäre auch sonst meine nächste Frage nochmal gewesen, wenn man das teilt und man erhält darauf negative Resonanz, wie geht man damit um? Also wenn dann wirklich das Schamgefühl, was eventuell ja da ist, auch bestätigt wird, ist sicherlich, gerade wenn es einem eh schon nicht gut geht, auch nicht so einfach, kann ich mir vorstellen.
Ja, es ist ja zum Teil auch so, wenn ich eine Stufe zurückgehe, allein schon alleine, also dass man alleine irgendwo hingeht. Ich gehe alleine in ein Restaurant, ins Kino, in eine Lesung, Veranstaltung und da schon die Rückmeldung oder eben, wenn ich jetzt sage, man erntet Blicke, das ist ja meine Interpretation, was ich da rauslese, weiß ich ja gar nicht, ob die Menschen das denken, aber ich denke dann, dass die denken könnten, ach, das ist ja traurig, die muss alleine hingehen, die hat niemanden, das ist das eine und das andere kann halt sein, mit der muss ja irgendwas nicht stimmen, weil sonst wird ja mit ihr jemand was unternehmen, mit der muss ja kann ja irgendwas nicht in Ordnung sein, sonst hätte sie ja Leute um sich herum. So. Und das muss ja alles überhaupt nicht zutreffen. Also es kann ja einfach sein, wie ich schon vorhin sagte, dass das, ich bin auf Dienstreise und gehe alleine essen oder ich genieße das, mein Partner mag nicht asiatisch, deswegen gehe ich heute französisch essen, was weiß ich. Es gibt tausend Gründe, wo man denkt, habt ihr da alle mal dran gedacht, ihr, die mich jetzt alle anguckt, warum ich hier alleine sitze? Und vielleicht kann es auch einfach nur schön sein, dass ich alleine ins Kino gehe und mich traue und für mich einfach jetzt so im Leben stehe und denke, so, ich bin mir allein genug, ich habe eine Verbindung mit mir und ich kann einfach alleine Dinge machen und bin nicht in dem Bereich jetzt angewiesen auf andere Menschen.
Ja.
Das kann ja auch was durchaus Positives sein.
Absolut, also auch total viel Selbstwirksamkeit, wo wir eben schon mal waren, fördern und auch das Gefühl zu sich stehen, das umzusetzen, was man einfach gerne macht. Und was andererseits wäre man vielleicht auch nicht glücklich, wenn es niemanden gibt, wie Sie gerade gesagt haben, der die gleichen Interessen irgendwie teilt. Also deswegen total interessant, ich kann mich davon auch nicht ausnehmen, dass man immer denkt, wenn man alleine irgendwo hingeht und alleine essen gehen würde, vielleicht könnte irgendwer gucken und dann gerade, wenn man, das ist ja alleine sein und nicht Einsamkeit,
ja, genau.
Aber alleine wenn da schon quasi die Hemmschwelle manchmal anfängt und dann quasi das Thema auch noch anzusprechen, man fühlt sich jetzt einsam und es kann ja auch passieren im Umfeld, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Freundin im Kontakt wäre und sie würde mir erzählen, ich fühle mich einsam, würde ich vielleicht als diejenige, die zuhört, auch erstmal in dem Moment denken können, mache ich vielleicht auch irgendwas falsch in der Beziehung, dass wir gerade irgendwie nicht so gut im Kontakt sind. Von daher ist es ja sehr, sehr wichtig, auch wie Sie gerade schon gesagt haben, wirklich zu verbalisieren, was brauche ich auch. Und das kann ja auch für jeden mit Einsamkeit erstmal auch eine Aufgabe zu sein, wirklich in sich reinzuhören und zu gucken, wie kann ich mich gut kennenlernen, wer bin ich eigentlich und was sind meine Interessen und was werden mir gerade helfen.
Also. Und was Sie gerade sagten, finde ich auch einen wichtigen Punkt. Ich hätte jetzt spontan, auch wenn eine Freundin mir das sagt, erst den Impuls, was kann ich tun? Was kann ich tun, um dir dabei zu helfen? Ist ja jetzt erstmal nicht ehrenrührig, dass ich das denke und dass ich sie unterstützen will. Auf der anderen Seite ist es ja auch, wir haben über Selbstwirksamkeit gesprochen, wichtig zu gucken, was kann ich selbst tun, wenn ich mich darüber beschwere oder lamentiere. Ich kenne das von Oma und Opa von früher, dass man sagt, ihr kommt mich nie besuchen, ich sitze hier immer alleine und so. Ja, aber es ist ja auch nicht die Aufgabe für es ist ja auch nicht die Aufgabe, die Oma zu bespaßen über die Woche, sondern Oma müsste jetzt dann auch ja mal gucken oder könnte vielleicht gucken, was kann sie machen, um sich die Zeit zu vertreiben? Was kann sie machen? Also aus diesem gefühlten Hilflosigkeitsdenken rauszukommen, einfach um zu schauen, wie kann ich in Kontakt mit anderen treten? Gibt es vielleicht irgendeine Kaffeerunde, wo ich hingehen kann? Ich kann vielleicht zum Bücherschrank um die Ecke gehen und mit Leuten quatschen oder setze mich auf die Bank und da kommen Leute vorbei. Oder ich habe vielleicht irgendein Hobby und da gehe ich mal hin oder ich gehe zu einer Lesung oder ins Museum. Es gibt ja auch viele kostenfreie Angebote, sodass man da gar nicht so auf die finanzielle Situation angewiesen ist. Es gibt ja viel, was man machen kann. Und da ist ja auch Eigeninitiative ganz, ganz wichtig.
Absolut.
Unterstützung auch schön, aber ja, natürlich beides, ne?
Genau. Also wie Sie sagen, ja auch sich vielleicht nicht abhängig machen davon, was von anderen
genau, das
kommt.
Ist, glaube ich, das Richtige.
Genau, und manchmal wissen es ja auch andere gar nicht. Man darauf hofft, dass jemand sich zum Beispiel meldet oder einen besucht und man hat das aber gar nicht vorher mal als Wunsch formuliert.
Auch das, ja.
Genau, das ist natürlich auch sehr schwierig. Und wie wir ja vorhin auch schon gesagt haben, es ist ja auch ein breites Buffet im Prinzip an Dingen, die man tun kann. Und für jeden passt ja auch was anderes. Also
auch das ist richtig,
ja. Genau, also wir haben ja jetzt ja nur so ein paar Sachen angeschnitten. Also wie zum Beispiel sich online, vielleicht ist online ein leichterer ersterer Schritt oder man geht wirklich raus, sucht sich irgendwie Gruppen. Es kann ja auch sein, man hat ein Hobby, wo man vielleicht gar nicht direkt im Kontakt mit anderen ist, was irgendwie dann hilfreich sein kann. Also das ist vielleicht auch nochmal so eine ganz gute Take-Home-Message für alle Zuhörenden, dass es wirklich sehr individuell ist und auch, was es braucht, um Einsamkeit ja auszugleichen. Also für manche reicht dann vielleicht ein Treffen mit lieben Personen pro Woche, andere brauchen das deutlich öfter. Und da gibt es ja auch kein richtig und falsch. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Message irgendwie.
Das auch, ja. Und dass man vielleicht auch so einen ganz kleinen, ganz einfachen Move machen kann, wenn ich draußen nicht in der Straßenbahn sitze oder beim Einkaufen bin, einfach Verbindung aufzunehmen, indem ich jemanden in die Augen gucke oder indem ich jemanden anlächle und indem ich nicht einfach dran vorbeigucke, sondern so schon mal üben, mit jemandem Verbindung aufzunehmen, einfach völlig, es ist ein Moment, aber das ist ein Moment auch in der Straßenbahn, wo dann die andere Person spürt, ja, da sitzt noch jemand, der hat mich gesehen, ja, dieses gesehen werden, nicht übersehen werden, unabhängig davon, ob die Person jetzt was braucht, was ich ihr irgendwie geben kann oder Unterstützung braucht oder so, aber einfach die Wahrnehmung, da ist jemand und genauso ist vielleicht für manche ein bisschen größer noch die Aufgabe, sich selbst auch wahrzunehmen oder zuzulächeln. Wenn ich vorm Spiegel stehe, zu gucken, gucke ich grundsätzlich weg, also gucke ich nicht dahin oder kann ich es mit mir aufnehmen? Also habe ich eine Verbindung zu? Also es ist ja schon tatsächlich auch eine Möglichkeit, zu üben, Kontakt aufzunehmen, also genau. Mit sich selbst auch irgendwie.
Ja, ja, und ich meine, wir kennen das alle, wir stehen in der Straßenbahn, haben unser Smartphone in der Hand, ja. Sind vielleicht auch gar nicht aufmerksam, was passiert überhaupt um uns herum. Und es ist ja genauso, wenn wir in der Kommunikation sind mit Menschen, hören wir wirklich zu, weil dadurch passiert ja auch Verbindung, dadurch, dass wir wirklich wahrnehmen, was sagt der andere, wie geht es dem anderen, wie fühlt man sich. Und dann passiert es ja auch schon mal schnell, dass man sich sicherlich einsam fühlt, ja. Weil diese Verbindung eben gar nicht erst entstehen kann, weil man gar nicht wirklich da ist in einem Gespräch.
Genau, man ist gar nicht greifbar sozusagen, ja. Man ist nicht ansprechbar, sondern man signalisiert in dem Moment, ich bin in meiner Welt gerade drin und ich glaube, wenn ich dann daneben sitzen würde, ich würde jetzt auch nicht auf die Schulter klopfen und sagen, darf ich Sie mal kurz anlächeln?
Ja, ja.
Da weiß ich, das ist gerade nicht gewünscht. Ist ja klar dokumentiert, dass da keine Kontaktaufnahme
ist. Genau, man denkt doch zumindest, wenn jemand dann so aktiv aufs Telefon schaut. Ja. Und ich finde, da ist auch der Aspekt, da haben wir jetzt im Vorgespräch schon mal kurz drüber gesprochen, sehr wichtig und auch spannend. Man denkt ja oft, in der Lebensspanne gesehen, Einsamkeit kommt vielleicht mehr im Alter vor. Also vielleicht, wenn Personen gar nicht mehr so viele Angehörige haben, nicht oft besucht werden. Zahlen zeigen ja, es trifft ja auch viele junge Menschen. Und das passt ja genau zu dieser Theorie auch eventuell. Die sind natürlich digitaler viel mehr vernetzt und kommen vielleicht auch genau dadurch dann gar nicht mehr so gut in den Kontakt.
Und ich glaube auch, das gaukelt einem ein bisschen auch Verbundenheit zum Teil vor. Also wenn ich irgendwie denke, ich habe x eine hohe Zahl an Followern, habe ich viele Freunde. Und ich sitze aber zu Hause ja tatsächlich alleine auf dem Sofa. Wir haben auch drüber gesprochen, digital kann auch Unterstützung sein. Also wenn ich jetzt tatsächlich von dieser Community in der Problematik, die ich habe, unterstützende Kommentare bekomme, wirklich emotionalen Support, kann das ja durchaus hilfreich sein. Mhm. Aber auf der anderen Seite kann es einem auch vorgaukeln, dass ich ein soziales Umfeld habe. Ja. Aber das ist ja nicht greifbar in dem Fall. Und wenn der Rechner aus ist oder Stromausfall ist, dann ist das weg.
Ist die Verbindung
dann ist es
weg,
nicht
genau.
Da. Ja. Ja, genau. Und das kann eben auch sein. Und ich glaube, je älter man wird, hat man auch für sich so ein bisschen mehr sortiert, wie viel brauche ich und was genau an Kontakt brauche ich. Und dass dann einfach auch so die Zufriedenheit und die Zufriedenheit mit sich vielleicht auch höher ist. Also ich bin jetzt keine Wissenschaftlerin in dem Bereich, kann da jetzt nur steile Hypothesen formulieren. Aber ich glaube, das wäre so ein Gedanke, den ich habe. Vielleicht ist das da gar nicht mehr so wichtig. Also klar, da ist ja auch die Peer Group jetzt nicht mehr ganz so wichtig wie als jugendliche Person.
Ja.
Dass dann einfach auch das Empfinden anderes ist in einer ähnlichen Situation.
Genau, also genau, sicherlich geht es ja auch als junge Person viel noch um Anerkennung, um erstmal seinen Platz auch in der Gesellschaft zu finden. Und gerade bei Social Media ist es ja auch oft so, man hat vermeintlich das Gefühl, man kennt die anderen Personen ganz gut, sieht jeden Tag was aus dem Leben von denen, aber die Personen kennen einen ja selbst meistens dann gar nicht. Also es ist ja gar keine echte Verbindung in dem Moment. Und es ist ja auch gerade so, dass es so in Übergängen von Lebensphasen oft zu Einsamkeit kommt, zum Beispiel irgendwie bei einem Schulwechsel, wo man jetzt noch nicht so ganz seine Gruppe gefunden hat, einen Wohnortwechsel, von der Schule aufs Studium. Es sind natürlich gerade in jungen Jahren auch noch sehr viele Wechsel oft so im Leben drin, was dann oft im Alter so ein bisschen vielleicht nachlässt.
Ja, und auch natürlich Leistungsdruck ist auch so eine Geschichte, wenn ich das Gefühl habe, es sind zwar andere da, aber die stehen ja in Konkurrenz mit mir, dann kann ich natürlich auch wahrscheinlich nicht so eine echte Verbindung herstellen oder eine Verbundenheit spüren, weil ich ja weiß, eigentlich arbeiten die ja gegen mich oder die sind ja, ich bin in Konkurrenz zu denen und wir haben keine gemeinsamen Ziele, sondern jeder hat sein eigenes Ziel und das ist natürlich auch ziemlich das Gegenteil von Verbundenheit, also jetzt nach meiner Interpretation zumindest, ist vielleicht auch noch so ein Aspekt, der dagegen spricht.
Ja, man kann auch vielleicht gerade in beruflichen Situationen natürlich vorkommen, weil da ist es natürlich jetzt nicht wie im privaten Umfeld, dass man sich eher in Verbindung fühlt, man erzählt sich auch vielleicht private Dinge und wie Sie ja gesagt haben, in der Leistungsgesellschaft ist das natürlich auch ein Risikofaktor, da gut auf sich zu schauen und das auch frühzeitig zu erkennen. Also das würde ich sagen, ist ja auch nochmal ein wichtiges Thema, das frühzeitige Erkennen. Vielleicht auch da an Sie die Frage, wenn Sie merken, Sie kommen jetzt wieder in so eine Situation, was wäre dann so das Erste, was dann helfen würde oder was Sie dann machen?
Versuchen, erstmal genau für mich so einen Stopp zu machen, sodass ich genau hingucke tatsächlich. So versuche ja, man sagt immer so schön, innehalten und nachzuspüren, aber das ist jetzt genau das, was ich sagen würde, dass ich gucke, was ist das gerade für ein Gefühl und was brauche ich jetzt oder wo kommt das her, was würde mir jetzt gut tun und dann versuchen, was zu tun, was mir jetzt ad hoc gut tut. Also ich habe zum Beispiel, als ich monatelang meine Abschlussarbeiten geschrieben habe, war ich komplett untergetaucht, also bis hin zu der Tages-Nacht-Rhythmus war weg. Also natürlich in so einer Phase, das kennen ja auch viele, die Prüfungen haben, dass man dann komplett abtaucht, habe ich keine Zeit für, man geht nirgendwo mehr hin und so weiter. Und dass man dann eben guckt, okay, ich bräuchte aber jetzt eigentlich mal die Stimme meiner Freundin und es wird möglich sein, jetzt mal einmal 5 Minuten, auch wenn ich das Gefühl habe, ich habe keine Zeit, 5 Minuten mit der zu telefonieren, innehalten und machen, was mir gerade gut tut. Oder was ich jetzt auch häufig mache, wenn mir es zu viel wird, dass ich genau dann eine Pause mache. Dass ich da einfach sage, so, ist jetzt zu viel, stopp. Ja, jetzt machen jetzt einen Stopp und ich mache jetzt morgen weiter oder ich mache später weiter, aber jetzt nicht. Und dann einfach gucke, tut mir jetzt ein Gespräch gut oder wäre es tatsächlich, fühle ich mich jetzt nur gerade alleingelassen, weil ich keine Lösung habe? Wie komme ich an eine Lösung dran? Bin ich hilflos? Fühle ich mich deshalb gerade einsam? Oder ist tatsächlich jemand da, der mir vielleicht dabei helfen könnte? Wer könnte mich darin unterstützen, eine Lösung zu finden? Oder würde drüber schlafen eine Lösung bringen? Das ist auch so ein mega Tipp, der mir auch schon ganz viel gebracht hat. Einfach das mal ruhen zu lassen und dann zu gucken, was kann dann eine Verbesserung bringen.
Ja, genau. Ja, und wie Sie ja auch gesagt haben, einfach so, jeder hat so sein Köfferchen vielleicht für sich gepackt und weiß, das sind Dinge, die mir jetzt aktuell in der Lebensphase gut tun. Und wenn ich zum Beispiel schon weiß, es kommt jetzt eine stressige Klausurphase, eine Vorbereitungsphase, wo ich mich wahrscheinlich einfach aus Kapazitätsgründen schon sehr verkriechen werde, einfach dann zu gucken. Und wenn es nur, wie Sie gesagt haben, 5 Minuten am Tag sind, wo kann ich einfach mal Verbindung herstellen? Das ist für mich persönlich jetzt wichtig, um mich nicht einsam zu fühlen. Das kann ja von wirklich einem Gespräch mit einer Person über, ich setze mich vielleicht in einen Café und bereite da was vor.
Genau, ich gehe einfach raus auf die Straße.
Genau. Also jeder braucht ja auch da was anderes. Mhm. Also deswegen auch da so ganz niedrigschwellig und eben auch gerade präventiv ist ja auch ein sehr wichtiges Wort. Weil wenn es dann erstmal so weit ist und man erkennt dann irgendwann, man fühlt sich einsam, das ist vielleicht schon ein sehr starkes Gefühl. Es ist sicherlich ja halt deutlich schwieriger, dagegen anzukommen, als wenn es noch am Anfang vielleicht hier und da mal so ein bisschen ist, das Einsamkeit. Aufkommt.
Ja, da ist auch ja der Tipp immer das Köfferchen vorher packen, bevor die Akutsituation da ist. Ich glaube, das ist auch noch eine wichtige Geschichte, so wie man ja auch, wenn man zur Entbindung fährt, das Klinikköfferchen ja auch schon vorher packt und nicht erst, wenn es soweit ist, dann ist der Stress doch zu groß. Genau, also einfach vorher überlegen, wenn das und das ist, was könnte mir dann helfen, weil dann, wenn ich unter Stress bin, dann setzt das Hirn ja manchmal auch einfach aus und man kommt auf die Lösung nicht. Und dann hat man es aber irgendwo stehen, vielleicht auf dem Zettel oder in seinem Tagebuch oder wie auch immer oder in seinem Handy als Notiz. Was kann ich dann machen und kann dann aus einem Menü auswählen und gucken, was passt gerade gut.
Mhm. Genau, also das ist auf jeden Fall nochmal ganz, ganz wichtig. Also vielleicht auch so eine Message für alle Zuhörenden, ihr Köfferchen zu packen nach dem Gespräch jetzt. Genau, also was vielleicht auch nochmal so Faktoren sind, Präventive, die vor Einsamkeit schützen, ist ja Qualität vor Quantität. Das haben Sie eben ja auch schon angesprochen. Das heißt vielleicht lieber weniger Freunde, wo einfach die Beziehungen enger sind, statt ganz, ganz viele Freunde, wo es auch noch stressig sein kann, den Kontakt eben dann zu halten und in Verbindung zu kommen. Selbstmitgefühl und eben eine gute Beziehung zu sich selber und vor allen Dingen ja auch sinnstiftende Aktivitäten. Auch das kann ja aus Einsamkeit führen. Also sei es sowas wie Ehrenamt, Hobbys, wie Sie eben schon gesagt haben, Kreativität.
Sportverein.
Genau, also alles, was irgendwie da einem gut tut, Offenheit, über Gefühle zu sprechen und auch eben diese strukturierten Kontaktmöglichkeiten. Das findet man natürlich gerade in Vereinen oder auch in Gruppen zum Beispiel. Ich meine, da haben Sie ja auch in der Deutschen Depressionsliga, ist ja auch im Prinzip was, wo strukturiert
genau,
eben auch
institutionell organisiert für Mitglieder, genau. Oder eben auch für Menschen, die sich informieren wollen und darüber ja auch eine thematische Verbindung haben. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, genau.
Genau. Ja, dann vielleicht noch auch mal zum Schluss. Einsamkeit ist ja schon ein großes Thema und auch übergreifend, also kann ja auch, wir hatten wir eben ja schon besprochen, im Rahmen von psychischen Erkrankungen auftreten. Sollte Einsamkeit denn auch zum Beispiel politisch oder gesellschaftlich so ernst genommen werden wie andere große Themen, sei es Armut oder auch andere Krankheiten, die man so haben kann?
Also zum einen ist es ja so, dass ja, zum Beispiel auch die Symptome bei Einsamkeit und Depression ja sich zum Teil auch überschneiden und ganz ähnliche Symptomatik da ist. Einsamkeit kann krank machen. Mhm. Das heißt, es ist dann ja auch tatsächlich, es hat zwar jetzt kein Diagnoseschlüssel und keine Krankheitsbeschreibung sozusagen, aber es ist ja durchaus ein großer Faktor, der Auswirkungen auch gesellschaftlich hat und der auch Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann und dadurch ja auch wieder in diese ganzen Geschichten mit reinspielt und dann ja durchaus auch wieder eine größere Bedeutung hat. Und wie wir miteinander umgehen und auch mit uns selber, ob wir zufrieden leben, ob wir miteinander in Kontakt stehen, alleine auch Diskussionskultur, das hat ja große gesellschaftliche Auswirkungen, wenn ich nicht zulassen kann, dass verschiedene Meinungen nebeneinander stehen und wir trotzdem die Möglichkeit haben, nebeneinander zu stehen und nicht jeder weggeht und dadurch ja auch Einsamkeit wieder produziert wird. Also das hat ja tatsächlich auch ganz große Zusammenhänge und deswegen ist es auch gesellschaftlich wichtig, das zu fördern.
Ja.
Also dass Menschen sich nicht einsam fühlen, dass sie ins Gespräch kommen, dass dadurch wieder Zusammengehörigkeitsgefühle, gemeinsame Ziele erreicht werden können. Aber wenn andere Meinungen nur mit Hass oder mit lächerlich machen oder so kommentiert werden und da eben keine Möglichkeit ist, wirklich in Austausch zu kommen, dann wird es eben schwierig.
Ja, damit ist es ja auch irgendwo wieder ein politisches Thema, sogar auf der obersten Ebene.
Sowohl als auch eben, wo jede Person auch selbst im Kleinen auch gucken kann. Ne? Wie spreche ich mit anderen? Gehe ich raus? Kann ich diskutieren? Breche ich Diskussionen ab, wenn es mir nicht passt, was der andere sagt? Mhm. Was ja heutzutage ganz oft ist, gerade eben auch in den digitalen Medien, dass sich so die, wie man so schön sagt, die Bubbles so komplett auseinander dividieren und unterschiedliche Meinungen einfach nicht miteinander sprechen und somit eben Menschen dann isoliert werden auch und sich isolieren selber auch.
Ja, und da ist es ja auch wichtig, eben auf kleiner Ebene zu denken, also jeder für sich natürlich, aber auch das natürlich in der Politik oder auch natürlich so auf kommunaler Ebene einfach auch passiert, dass es Angebote gibt, dass es einfach Möglichkeiten gibt, sich zu vernetzen und wie Sie ja auch sagen, verschiedene Gruppen auch dann mal zusammenzuführen.
Und bis hin zum Stadtbild, also wenn ich natürlich alles zupflastere, es gibt ja jetzt, ich weiß tatsächlich nicht, wo es ist, aber es gibt Straßenzüge, bei denen dann eben wieder, ich sag jetzt, aufgeforstet wird mit Bäumen, mit Blumen, mit Bänken, wo man eben statt noch mehr Parkplätzen einfach mehr Begegnung schafft, dass Menschen sich halt wie vor die Häuser setzen können, miteinander ins Gespräch kommen können. Und wenn ich diese Möglichkeiten gar nicht schaffe, dann parkt natürlich jeder dort und geht dann in sein Haus und ist dann für sich und muss dann erst wieder raus, um. Ja, aber wenn es einfach ist, einen Schritt nach draußen zu machen, ist es dann natürlich auch in der Planung eines Stadtteils, eines einer Gemeinde, einer städtebaulichen Maßnahme im Großen dann eben auch eine Möglichkeit, Einsamkeit zu unterbinden oder eben zu fördern, dadurch, dass ich eben Kontakt nicht herstellen kann.
Absolut, also es leben ja auch gerade in Großstädten so viele Menschen alleine eigentlich wie noch nie und gerade für die natürlich ist es auch sehr wichtig, eben dann die Chance zu haben, in Kontakt zu kommen und das jetzt nicht erst in 2, 3, 4 Kilometern Entfernung, sondern vielleicht doch, wenn man nach der Arbeit zum Beispiel nach Hause kommt, statt irgendwie einsam oder alleine, je nachdem, was das für einen eben ist, dann zu Hause zu sitzen, eben noch die Möglichkeit hat, eben nochmal rauszugehen und dass es auch einladend ist wirklich, dass diese Orte eben dann vielfältig sind
und dass man sich kennt auch, ne? Dass man weiß, was der andere, wer da ist und dass dann ja auch Zusammengehörigkeit entstehen kann und auch gegenseitige Unterstützung wachsen kann und aufeinander ein bisschen wieder mehr aufpassen und auch auf sich selbst eher aufpassen, also auch, dass man dann auch wieder ein bisschen für sich fühlt, Selbstfürsorge, also um andere Sorgen ist ja oft einfacher, aber auch eben für sich. Es hat immer alles so Auswirkungen, die alle miteinander zu tun haben und ineinander greifen.
Ja, absolut. Das ist ja gerade so, wenn man jetzt in einer Großstadt in Köln, wo wir hier gerade aufnehmen, lebt. Viele Leute kennen nicht mal ihre Nachbarn, wenn man im Mehrfamilienhaus wohnt. Und das kann natürlich auch, also es ist ja, vielleicht ist es erst alleine sein und dann ist es vielleicht irgendwann eine Einsamkeit. Kann man sich ja auch fragen, ist das vielleicht ein Bedürfnis, was ich habe, mal in Kontakt zu kommen? Wer wohnt da eigentlich neben mir? Das hatten wir so schön noch auf dem Podium bei unserer Veranstaltung, ja, dass es zum Beispiel Hunde ein großes Thema sind, ja, oder Kinder, durch die man natürlich dann, ja, in Kontakt kommt. Und das kann natürlich auch vielleicht sein, mal den Hund irgendwie der Nachbarin ausführen und dann mit anderen Leuten, mit denen man sonst noch nie gesprochen hat, in Nachbarschaft, in Kontakt zu kommen. Also einfach mal eine Möglichkeit über irgendwie jemand anderes oder eben Tier in dem Sinne.
Genau, oder wenn man keinen hat, über den Hund mit der Nachbarin zu sprechen. Das geht natürlich auch.
Ja, ist vielleicht ein bisschen eine geringere Hürde. Okay, gut. Ist denn irgendwas zum Thema Einsamkeit jetzt noch wichtig von Ihnen aus, den Zuhörerinnen heute mitzugeben?
Ja, ich glaube, wir haben schon ganz viele Aspekte beleuchtet und auch viele Möglichkeiten von meiner Seite nicht. Mir fällt jetzt nichts mehr ein.
Das ist doch sehr gut. Wir haben ja auch schon viele Punkte jetzt beleuchtet, wirklich sehr vielfältig und viele Ursachen auch. Was wir immer unsere Gästinnen am Ende vom Podcast fragen, ganz allgemein, was Ihr persönlicher Tipp für die seelische Gesundheit ist, was Sie für sich tun, gerade auch in herausfordernden Zeiten.
Ja, ich glaube, das habe ich vorhin schon mal gesagt, also in herausfordernden Zeiten, die sehr, sehr schnell sind, öfter Stopp machen. Also einfach anhalten, mehr Pausen machen, um zu gucken, was ist jetzt gerade dran, was brauche ich jetzt gerade, einfach auf sich selbst auch ein bisschen mehr aufzupassen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Botschaft im Sinne, also Selbstfürsorge zu betreiben. Und das kann damit anfangen, dass ich gar nicht mehr merke, dass ich schon seit einem halben Tag kein Wasser mehr getrunken habe und einfach mal Stopp mache und sage so. Oder sich jede Stunde den Wecker stellen, jetzt trinke ich ein Glas Wasser, einfach für sich selbst sorgen, damit ich gesund bleibe und alles tue, dass ich gut und lange gesund leben kann.
Genau, also einfach die Pace vielleicht auch mal rausnehmen aus dem Alltag, der oft so schnell bei uns einläuft.
Nicht mitzumachen, wenn alles rennt. Genau.
Das klingt sehr, sehr gut. Liebe Frau Kotsiyoki, vielen Dank und ja, für Ihre Offenheit, dass wir heute so viele Gesichter auch von Einsamkeit beleuchten konnten und dass wir auch viele Wege gezeigt haben, um da rauszufinden, auch wenn es manchmal nicht so einfach ist. Ich denke, wenn wir heute eines mitnehmen können, dann Einsamkeit ist kein persönliches Versagen, sondern ein menschliches Gefühl, was wir sicherlich alle mal zu Zeiten gefühlt haben, was uns alle auch wirklich treffen kann. Und es lohnt sich, darüber zu sprechen, sei es mit Freunden, sei es mit der Familie, in Selbsthilfegruppen oder auch in Beratungsstellen. Und manchmal beginnt der Weg aus der Einsamkeit damit, erstmal eine gute Beziehung eben zu sich selber aufzunehmen. Haben wir auch ganz viel drüber gesprochen. Ja, falls Sie sich gerade als zuhörende Person einsam fühlen und nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, Sie sind auf jeden Fall nicht alleine mit dem Gefühl. Die Deutsche Depressionsliga und auch viele andere Organisationen, wie auch die Eckart-Busch-Stiftung, wir bieten alle eine breite Übersicht an Hilfsangeboten, wo Sie auf Verständnis treffen. Trauen Sie sich, den ersten Schritt zu machen und seien Sie vor allen Dingen geduldig mit sich selber. Wir werden auch viele Angebote nochmal in den Shownotes verlinken und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald bei Reden.